Herzlich willkommen zu unserem Fachkräfte-Podcast, der Arbeitgeber der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Mein Name ist Matthias Engel und wir sprechen über Fachkräfte und heute über eine Personengruppe, an die Sie vielleicht für Ihre Ausbildung bisher noch gar nicht gedacht haben. Menschen mit Behinderung. Aber wieso eigentlich nicht? Hören wir Behinderung, denken wir fast automatisch an Menschen mit einer Schwerbehinderung oder vermutlich flammt sofort das Bild einer Person im Rollstuhl vor ihrem inneren Auge auf. Wie sollte so jemand bei Ihnen eine Ausbildung anfangen, geschweige denn bestehen? Lassen Sie uns unvoreingenommen in das Thema einsteigen. Vielleicht finden wir zusammen mit meiner heutigen Gesprächspartnerin, Frau Sabine Fug, Reha-Beraterin für den Ausbildungsmarkt bei der Bundesagentur für Arbeit in der Regionaldirektion Nord, heraus, ob diese Sorgen berechtigt sind oder ob es Möglichkeiten gibt, wie auch diese jungen Menschen ihre Talente und Fähigkeiten bei Ihnen einsetzen können. Frau Fug, schön, dass Sie heute hier bei uns im Podcast sind.
Freue mich auch.
Sehr gut. Frau Fug, erzählen Sie doch bitte ganz kurz, wer Sie sind und worin Ihre Aufgaben bestehen.
Wie gesagt, mein Name ist Sabine Fug. Ich arbeite bei der Bundesagentur für Arbeit. Bin hier in der Regionaldirektion Nord. Das ist die übergeordnete Behörde der 13 Arbeitsagenturen in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin hier im Bereich berufliche Rehabilitation tätig, weil die Bundesagentur für Arbeit ist eben auch ein Reha-Träger. Und hier zuständig Menschen, die gesundheitliche Einschränkungen haben und dadurch die Integration in den Arbeitsmarkt erschwert ist, zu unterstützen mit verschiedensten Maßnahmen.
Vielen Dank. Genau, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie unterstützen Menschen mit Behinderung für die Integration in den Arbeitsmarkt. Wer genau kann sich da an Sie wenden? Nur die Personen mit Behinderung oder sind es auch Arbeitgeber, die an Sie herantreten können?
Beide. Letztendlich. Also in jeder Arbeitsagentur gibt es ein Reha-Team. Dieses Reha-Team ist eben zuständig einerseits für die Beratung, wenn eine Neuorientierung notwendig ist, aber auch letztendlich für zum Beispiel arbeitslose Menschen mit Behinderung, um sie zu vermitteln. Dann gibt es ja auch Leistungen, die speziell für Arbeitgeber sind, also Arbeitgeberförderung, das ist Einigungszuschuss, Ausbildungszuschuss, aber eben auch arbeitstechnische Arbeitshilfen im Betrieb für den Arbeitgeber. Insofern können beide sich an uns wenden, wenn sie zum Beispiel jemanden suchen, ein Arbeitgeber sucht jemanden oder aber hat schon einen Menschen mit Behinderung eingestellt und braucht Unterstützung, eine Förderung oder einen Umbau oder sonst irgendwelche Sachen. Also beide können sich an uns wenden, wenn sie Unterstützung benötigen.
Jetzt gibt es viele verschiedene Arten und Ausprägungen von Behinderung. Können Sie unseren Zuhörern etwas Klarheit verschaffen? Was gilt als Behinderung? Wo fängt es an? Und ab wann ist man vielleicht auch schwerbehindert tatsächlich?
Da gibt es unterschiedliche tatsächlich Feststellungen. Und wir als Reha-Träger haben, wenn Sie so wollen, auch eine eigene. Bei uns ist jeder Mensch behindert, wenn er einen Antrag auf berufliche Rehabilitation gestellt hat. Und wir feststellen, ja, er hat durch seine Behinderung, durch seine Einschränkungen Probleme, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Er braucht Unterstützung. Und dann sagen wir, ja, wir erkennen dich als Rehabilitanten an und damit hat er eben ein Recht auf unsere Unterstützung, gilt nach unserem Gesetz, dem SGB III, als behinderter Mensch. Das ist aber noch keine Schwerbehinderung, weil es sind ja zum Beispiel auch Menschen mit Lernbehinderung. Ein Beispiel, ich hatte damals als Reha-Beraterin einen gestandenen Mann, der im Metallbereich gearbeitet hatte, der eine Ölallergie hatte. Was ja an und für sich kein wirkliches Drama ist im täglichen Leben, aber er konnte seine Arbeit nicht mehr durchführen. Der kriegt dafür keinen Grad der Behinderung vom Versorgungsamt, ist also nicht schwerbehindert. Nichtsdestotrotz ist er für mich ein Rehabilitant, der Hilfe braucht und der wurde von mir dann umgeschult tatsächlich in die Altenpflege. Das kommt selten vor, weil die meisten doch stärkere Einschränkungen haben. Und das war sehr schön und sehr erfolgreich und er ist auch sehr glücklich da. Eine Schwerbehinderung muss tatsächlich offiziell anerkannt werden. Das wird durch das Versorgungsamt gemacht. Das heißt, dort ist aufgrund der Erkrankungen und ich sag mal der Folgeschäden oder aber der Behinderung tatsächlich wird dann festgestellt, dass mindestens ein Grad von 50 festgestellt wird. Das geht bis 100, ne? Von 0 bis 100 praktisch, aber ab 50 vom Versorgungsamt festgestellt, ist man dann tatsächlich schwerbehindert, mit verschiedenen Rechten versehen, wie zum Beispiel Zusatzurlaub oder auch diesen besonderen Kündigungsschutz. Wenn man da drunter liegt, also jetzt zum Beispiel 30, 40, dann kann man eine Gleichstellung beantragen. Ja. Das macht man tatsächlich bei der Bundesagentur für Arbeit, das machen wir auch. Dann stellt man zur Erlangung oder Erhaltung eines Arbeitsplatzes einen Antrag auf Gleichstellung. Da wird dann geschaut, ja, könnte das diesen Menschen helfen, besser einen Arbeitsplatz zu bekommen oder zu behalten. Wenn dem so ist, dann wird er gleichgestellt mit einem Schwerbehinderten, hat dann aber zum Beispiel nicht den Zusatzurlaub, aber den Kündigungsschutz, den hat er da.
Okay, Sie haben gerade schon das Versorgungsamt erwähnt. Kann man als Mensch mit Einschränkungen direkt zu Ihnen kommen, ohne beim Versorgungsamt vorher gewesen zu sein?
Ja, die berufliche Rehabilitation, das machen ja nicht nur wir, sondern zum Beispiel auch die Deutsche Rentenversicherung ist Reha-Träger. Da ist überhaupt nicht Voraussetzung, irgendein Grad der Behinderung zu haben oder anerkannt zu sein. Das ist völlig unnötig. Viele, die meisten unser Rehabilitanten, das sind ja zum Beispiel auch die Jugendlichen, die würden auch gar keinen Grad der Behinderung nur für die Lernbehinderung bekommen.
Ja.
Da ist auch nichts festgestellt. Und wir würden auch niemanden zwingen, selbst wenn er einen Anspruch hätte, weil das ist ja auch immer durchaus ein zweischneidiges Schwert, ob ich offiziell anerkannt bin. Und eventuell möchte ich gar nicht, dass das so ist und möchte das auch nicht meinem Arbeitgeber vorzeigen oder in irgendeiner Form bemerkbar haben. Also insofern für uns, für die Reha, überhaupt keine Voraussetzung.
Okay, gut. Nun kann ich mir vorstellen, dass Sie in Ihrer Position noch viel gegen Vorurteile anarbeiten müssen. Ist das richtig?
Ja. Das ist wohl wahr. Das ist, wie ich schon sagte, ein sehr dickes Brett,
ja.
An dem man schraubt, dass letztendlich, oder sagen wir so, Menschen, die selber nicht mit behinderten Menschen zu tun haben, in einem Familienkreis oder im betrieblichen Umfeld, haben in der Regel eigentlich immer den schlimmsten Fall vor Augen. Das ist der Rollstuhlfahrer oder blind oder solche Dinge und können sich nicht vorstellen, dass es also unter Behinderung ja eine Riesenpalette gibt, was ich gerade schon sagte.
Ja.
Kann schon eine Ölallergie reichen. Das kann Dinge sein, Diabetes kann was sein, was auch nicht sichtbar ist, was auch nicht immer dramatisch sein muss. Menschen nach Krebserkrankungen, also von daher sind automatisch in der Regel schwerbehinderte erstmal für einen gewissen Zeitraum. Insofern wird eigentlich immer vom schlimmsten Fall ausgegangen. Und dann ist eben die Sorge, dass es, also so eine Grundsatzsorge, dass es Probleme gibt, dass es schwieriger wird als mit einem nicht behinderten Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Die Angst, dass jemand mehr krank ist und dass auch, salopp gesagt, man ihn nicht mehr los wird. Sprich, dass eine Kündigung sehr erschwert wird.
Ja.
Das sind so die klassischen Vorurteile, die per se, ich würde nicht sagen, von Generation zu Generation vererbt sind, aber die sind da.
Ja, wie gehen Sie dagegen an?
Also nach wie vor versuchen wir, und das schon seit einem sehr langen Zeitraum, durch Transparenz, vor allen Dingen auch durch Information. Ich habe Ihnen gezeigt, wir haben eine Broschüre erstellt, speziell für Arbeitgeber zu diesem Thema. Wir machen Veranstaltungen auch mit dem Land zusammen, mit dem Inklusionsamt zusammen, indem wir also zum Beispiel ganz banal die Hauptversorgestelle erzählen lassen, wann eine Kündigung und wie eine Kündigung geht und dass es auch bei betrieblichen Gründen überhaupt kein Problem ist. Wir stellen zum Beispiel auch eigene Mitarbeiter unseres Hauses vor, die Schwerbehinderung haben, die erzählen, wie es funktioniert. Wir haben ja auch eine Arbeitgeberzeitschrift, wo wir also versuchen, gute Beispiele der Integration von Menschen mit Schwerbehinderungen vorzustellen. Wir haben manchmal auch Veranstaltungen mit Arbeitgebern, wo auch Arbeitgeber dabei sind, die gute Erfahrungen schon gemacht haben. So diese, dass man in der Peer Group praktisch gute Erfahrungen hört und mal fragen kann, Mensch, wie machst du das? Was gibt es da? Also da sind verschiedene Ansätze. Anschreibaktionen immer wieder. Weil jetzt ja auch nächstes Jahr, oder wir haben ja jetzt die vierte Ausgleichsstaffel, die neue, etwas teurere. Wenn man dann der Beschäftigungspflicht nicht erfüllt, da wurden auch alle Arbeitgeber angeschrieben oder 6.000 haben wir hier in Nord angeschrieben. Mit der Bitte, sich, wenn Sie einfach mal Informationen haben möchten, mit unserem Arbeitgeberservice in Verbindung zu setzen, der eben unterstützen kann und Hilfen und Förderung aufzeigen kann. Also das sind sehr viele Fälle, wo wir unterwegs sind.
Dann ist jetzt für mich soweit, auch einfach mal ein Vorurteil aufzustellen und behaupte, dass viele Arbeitgeber, das ich gar nicht vorstellen können, einen jungen Menschen, ob es jetzt mit einer einfachen Anführungsstrichen Behinderung oder mit einer schweren Behinderung ist, überhaupt schulden, die Ausbildung und aufzunehmen. Was können Sie aus Ihrer Erfahrung dazu sagen?
Das ist gut, sage ich gern, dass der Arbeitgeber vielleicht schon längst einen solchen jungen Menschen bei sich hat, der ihm das gar nicht gesagt hat,
weil
es eine Behinderung ist, die nicht zwingend nach außen zu erkennen ist. Das ist das eine, also das ist durchaus möglich, weil es eben ja auch Behinderungen gibt, die nicht sofort plakativ einem ins Auge springen und auch nicht jedes Mal tatsächlich eine gute Arbeitsleistung unmöglich machen. Das andere ist, ich glaube ja, das ist Das gibt es, dass Arbeitgeber grundsätzlich das erstmal von sich weisen und sagen, nee, also ich brauche die Probleme nicht oder ich möchte die Probleme nicht, ich habe keine Personalabteilung, wer soll sich hier besonders kümmern? Dann kann ich nur sagen, es ist sehr schade, weil aus den Erfahrungen, die wir haben, wie ich schon sagte, wenn man erstmal eine gute Erfahrung gemacht hat, dann ist man auch bereit, das immer wieder zu tun, weil sie dort ja, gute Arbeitnehmer, gute Auszubildende bekommen, die auch hoch motiviert sind, die genau für gut anstellig sind, wo zum Beispiel durch technische Arbeitshilfe oder Umbauten, ich sage mal, das Defizit, das mögliche Defizit einer Behinderung vollkommen aufgefangen werden kann. Ne? Oder es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten, aber ich sage mal, auch das Thema Fachkräftebedarf, ne? Dass da auch Jugendliche sind, die auf jeden Fall gute Fachkräfte sein können, die einfach nur ein bisschen mehr Unterstützung brauchen.
Die gewerblich-technischen Ausbildungsberufe, gerade in der Metall- und Elektroindustrie, sind jetzt vielfach körperlich fordernd und anstrengend. Wie kann da eine Ausbildung gelingen, wenn jemand körperlich behindert ist? Sie haben eben schon so ein bisschen davon gesprochen, dass es da Unterstützungsmöglichkeiten gibt.
Das ist eine sogar eine sehr, sehr breite Palette von Unterstützungsmöglichkeiten.
Ja.
Das ist, wie gesagt, es kommt immer auf den Einzelfall an. Da hatten wir vorhin auch mal kurz drüber gesprochen. Na, es gibt ja verschiedenste Arten von Einschränkungen, von Behinderungen, die unterschiedliche Anforderungen auch stellen oder Unterstützungsmöglichkeiten bedürfen. Das ist angefangen, dass wir zum Beispiel Maßnahmeträger haben, die während der ganzen Ausbildung unterstützen können. Das heißt, die sind dazu da, sowohl den Arbeitgeber als auch den Jugendlichen in verschiedensten Situationen, auch in Krisen, zu beraten und zu unterstützen. Wie kann ich helfen? Welche Unterstützungsmöglichkeiten sind notwendig? Einfach Gespräche da sind und unterstützen. Dann können wir technische Arbeitshilfen gewähren. Es ist tatsächlich die Frage, bedarf es eines Umbaus? Also haben wir auch Fälle, wo bestimmte Räume eingerichtet werden müssen, wo Maschinen speziell benötigt werden. Das ist bei Gehörlosen, das ist bei Blinden zum Beispiel. Dass die zum Beispiel, habe ich jetzt gerade drüber gelesen, ein junger Mann, der gehörlos ist und im Lager arbeitet. Und er kann halt diese Signaltöne nicht hören, diese Warnsignale. Wenn die Autos oder Lagerfahrzeuge fahren, da gibt es dann, ich sag mal, Lichtsignale. Gibt es Geräte, das also über Lichtsignale, das ihnen klar gemacht wird. Also man kann sehr viel ausgleichen durch solche technischen Arbeitshilfen, durch Umbauten, durch Gebärdendolmetscher, dann durch tatsächlich konkrete Hilfeassistenzleistung. Das heißt, eine konkrete Person, die bestimmte Handgriffe übernimmt, bestimmte Dinge, die diese Person nicht kann, natürlich nicht die Hauptarbeit, aber eben alles, was so nebenbei ist, was gemacht werden muss, aber was der junge Mensch vielleicht nicht kann, dann übernehmen könnte. Also solche Sachen gibt es, die unter anderem gefördert werden können. Wie gesagt, also wenn Sie so an alles, was Sie sich vorstellen können, ist grundsätzlich machbar. Es gibt den Integrationsfachdienst, der eben auch schaut, welche Probleme gibt es ringsrum zu bewältigen. Also da ist eine breite Palette da.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, Sie haben gerade den Sicherheitsaspekt angesprochen. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man Lichtsignale in Anführungszeichen in, Lichtsignale umwandelt in technische, wie nenne ich es jetzt?
Eher in diesem Fall akustische Signale.
Akustische Signale ist nicht Signale, so rum war es. Dankeschön. Das ist natürlich eine gute technische Neuerung. Aber es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, wo man sagt, oh, das ist sehr schwierig, da habe ich Angst um die Leute, dass sie sich verletzen könnten. Aber das ist dann wahrscheinlich viel im Gespräch, was man dann miteinander bewerkstelligen kann.
Nicht nur das, die Bundesagentur für Arbeit hat sogenannte technische Berater. Ja. Das sind also ausgebildete Arbeitssicherheitskräfte, wenn Sie so wollen, die sowohl bei uns im Hause gucken, die aber auch zu den Arbeitgebern gehen. Das heißt, wenn der Arbeitgeber sagt, ich habe hier eine gewisse Problematik, ich habe zum Beispiel Sorge, dass dort eine Verletzung passieren könnte, dann ist es kein Problem, dann wendet er sich an das Reha-Team, das beauftragt der technischen Berater. Der geht raus in die Firma und guckt sich die Situation an und sieht, okay, wo ist die Problematik, wo könnte es ein Sicherheitsproblem geben und der dann auch in die Ermittlung gibt, was gibt es an technischen Hilfsmitteln, was gibt es auf dem Markt, der googelt, der schaut, welche Gerätschaften könnten helfen, um diese Situation auszugleichen und aufzufangen. Also darum auch wir Unterstützung, weil das können unsere Reha-Berater natürlich auch nicht letztendlich. Aber dafür haben wir extra die technischen Berater, die auch Arbeitgeber unterstützen können, da Lösungen zu finden.
Ja, ich glaube, das wissen viele Leute nicht, dass sie diese Möglichkeit haben.
Das ist ganz gut.
Haben Sie ein Beispiel aus der Praxis, bei dem eine gewerblich-technische Ausbildung mit Behinderung gut funktioniert?
Also ich sag mal, wir haben da verschiedene, Berufe und Problematiken, aber auch in Behinderung.
Ja.
Ich muss zugeben, dass wir also wenig mit tatsächlich einer klassischen Körperbehinderung haben in dem Handwerk. Und ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob es vielleicht auch die Jugendlichen sind oder manchmal auch die Eltern, die sagen, das bringt nichts.
Ja.
Geh mal lieber in einen Büroberuf, das ist einfach für dich einfacher oder sicherer. Wir haben aber Jugendliche zum Beispiel mit einer Lernbehinderung, die also die klassischen Vollausbildung nicht machen können. Dafür gibt es die Fachpraktika-Ausbildung. Das sind Theorie-Reduzierte, die aber 3 Jahre dauern, anerkannt sind und auch denselben praktischen Inhalt haben. Da hatten wir eben auch Kollegen, das ist im Mecklenburg-Vorpommern, die mir geschrieben haben, also das ist ein junger Mann, der die Ausbildung als Fachpraktiker für Metallbau in einem Betrieb in Greifswald bekommen hat. Da hat es durchaus auch Krisen gegeben und Probleme gegeben. Dort war ein Maßnahmenbetrieb, das nennt sich begleitete betriebliche Ausbildung. Der ist also die ganze Ausbildung, die ganzen 3 Jahre neben dem Arbeitgeber und dem Jugendlichen. Und soweit eben Probleme auftauchen, wie schon sagt, unterstützt er. Die haben also immer da unterstützt, auch bei, wenn es Lernprobleme gibt, die gewähren Nachhilfe, die machen eine Prüfungsvorbereitung. Also unterstützen auf vielfältigste Ebene bei allen Dingen, die einfach auftauchen können während einer Ausbildung.
Ja.
Und insofern sagt er auch, also die haben die ganze Zeit geholfen. Natürlich ist letztendlich auch der Arbeitgeber, der halt offen war und immer versucht hat, letztendlich das Ganze zu halten, auch notwendig. Aber trotz Krisen hat er letztendlich die Ausbildung bestanden und ist jetzt dort seit 2 Jahren schon in einer Festanstellung.
Das ist ja super. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, was Sie gerade gesagt haben, dass der Arbeitgeber unterstützt wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele, gerade Ausbilder, davor Angst haben, einen jungen Menschen bei sich zu haben, der noch mehr Aufmerksamkeit braucht. Gerade wenn es zum Beispiel eine Lernschwierigkeit gibt. Ich kenne viele Ausbilder, die sagen, ich habe dafür keine Zeit, mich sehr intensiv um die Jugendlichen zu kümmern. Ich habe noch 3, 4, 5 andere Auszubildende, die ebenfalls vielleicht eine Aufmerksamkeit benötigen und ich muss meinen normalen Job nebenbei auch noch machen.
Ja.
Und wenn Sie gerade sagen, okay, da läuft noch jemand mit der nebenher, der unterstützt den Jugendlichen bei solchen Schwierigkeiten, ich glaube, das kann sehr vielen sehr gut helfen.
Ja. Also das ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Natürlich können wir auch einen Ausbildungszuschuss gewähren, aber ich sage mal ganz salopp, Geld regelt nicht alles.
Richtig.
Und genau diese Problematik, dass man vielleicht nicht weiß, wie man damit umgehen soll, dass man vielleicht auch nicht weiß, was in dem Moment überhaupt gerade los ist bei dem Jugendlichen, der eine Krise hat, aus welchen Gründen auch immer, dass dann eine dritte Person praktisch diese Vermittlung übernehmen kann, ne? Ins Gespräch gehen, das sind alles Fachkräfte, die dort bei dieser Maßnahme arbeiten, die wissen, worum es geht, die wissen, dass es ihre Aufgabe ist, eben Krisen und Probleme zu bewältigen und diese Ausbildung möglichst problemlos durchlaufen zu lassen. Und insofern ist der Arbeitgeber da auf jeden Fall eine große Unterstützung. Ein Beispiel, ein junger Mann tatsächlich in einem Handwerk beschäftigt und ist immer zwischendurch, verschwindet auf der Toilette. Und der Arbeitgeber hat dann eben auch bei unserem Reha-Spezialisten angerufen, er kannte aus dem Reha-Team und gesagt, Menschenskinder, der leistet eine gute Arbeit hier, aber alle Nase lang verschwindet er auf der Toilette und kommt erst später wieder und wir wissen nicht warum und irgendwie hat das keinen Sinn, und so bringt nichts. Und dann hat sich halt unser Kollege mit dem jungen Mann auseinandergesetzt und zusammengesetzt und eben festgestellt, der ist halt sehr sensibel gewesen, hatte psychische Einschränkungen und der hatte Probleme teilweise mit dem rauen Ton und musste dann weinen. Und weil er nicht wollte, dass die Kollegen das sehen, ist er auf die Toilette gegangen. Und das Thema war nur, das zu wissen, sodass man jetzt mit dem Arbeitgeber sprechen konnte, der eigentlich ja zufrieden war mit dem jungen Mann. Und dann sagt er so, pass mal auf, ne, wie können wir damit umgehen? Und dass man offen darüber spricht, was brauchst du, junger Mann, dass das besser funktioniert, dass du nicht immer rennen musst, um zu weinen. Und liebe Kollegen, worauf könnt ihr vielleicht achten, dass es besser funktioniert? Und dann war dieses Missverständnis, was eigentlich fast zu einer Kündigung geführt hat,
ja,
aus der Welt.
Ja.
Aber man muss dann eben auch drüber reden. Und manchmal braucht es einen Dritten, um den Zugang zu finden. Deswegen sind da diese begleitenden Maßnahmen sehr, sehr hilfreich. Wir haben natürlich auch Reha-Fälle von Erwachsenen. Das heißt, es kann sein, dass jemand, hatte ich jetzt gerade erst gelesen, der ist beschäftigt und hat dann einen Autounfall und kann als Handwerker in dem Sinne nicht mehr arbeiten. Dann stellt sich natürlich die Frage, was macht der Arbeitgeber mit ihm? Und oftmals stellen wir jetzt fest, dass er gerne diese Kraft als Fachkraft behalten möchte. Kann sie zwar nicht mehr in dieser Arbeit behalten, aber dann zum Beispiel als Arbeitsvorbereiter.
Ja.
Dass man sagt, okay, dafür sind die Reha-Träger auch da. Das ist eine DRV und auch die Bundesagentur für Arbeit zu sagen, so, was kann hier in deinem Betrieb, Jens, welche Tätigkeit könnte es sein, wo er diese Erfahrung mitnehmen kann, die aber nicht mehr so körperlich Anforderungen hat, wo wir jetzt umschulen können oder eine Zusatzqualifikation, eine Teilqualifikation draufsetzen können, dass er dann für dich immer noch eine Hilfe im Betrieb ist und dass du auf seine Fachkenntnisse zurückgreifen kannst, aber eben unter anderen körperlichen Voraussetzungen. Ja. Also das ist auch, darf man nicht vergessen, auch ganz wichtig, dass ja sehr häufig auch Unfälle oder Erkrankungen, die zu einer Behinderung führen, erst im späteren Lebensalter sind und man auf diesen Mitarbeiter aber trotzdem nicht verzichten müsste. Und was kann man dann tun? Und dann ist auch die berufliche Reha da, um halt eine Anpassungsqualifizierung oder einen, wie gesagt, auch Umbauten herauszufinden. Dafür ist die Beratung auch ganz klar da. Die Beratung, was könnte jetzt, welche Tätigkeit könnte hier helfen? Welchen Beruf gibt es, den wir neu einbringen können, damit er erhalten bleibt in die Firma? Meines Erachtens auch ein ganz großes, bei Fachkräftemangel, ein ganz großes und wichtiges Thema.
Ja, ist das richtig. Also die meisten Behinderungen passieren ja tatsächlich häufig erst, wenn man schon lebt, in Anführungsstrichen, also nicht direkt nach Geburt, sondern durch Unfälle, durch welche Art.
Die Schwerbehinderung, gucken Sie sich die Altersperiode der Schwerbehinderten an, die ist definitiv oben ganz breit und unten ganz schmal.
Ja.
Die Jugendlichen, von denen wir reden, das sind in der Regel Menschen, die seit Geburt im Menschen eine Behinderung haben.
Genau.
Aber der Großteil der Behinderung wird tatsächlich erst und häufig durch die Arbeit erworben.
Ja.
Und insofern dann treten erst die Probleme auf. Und ich glaube, zumindest mit dem Thema Fachkräftemangel, ist es auch sehr wichtig zu sagen, sich dieser Personengruppe zu öffnen und eben auch zu gucken, gegebenenfalls, wenn man das in der Firma hat, was kann ich tun, um mir diesen wertvollen Mitarbeiter zu erhalten. Das wird für die Zukunft auf jeden Fall mit der demografischen Entwicklung ein großes Thema sein.
Ja. Wie kann sich ein Unternehmen jetzt darauf vorbereiten, wenn es sagt, okay, ich kann mir gut vorstellen, jemand mit Behinderung bei mir in die Ausbildung aufzunehmen, oder muss das Unternehmen sich überhaupt vorbereiten?
Also ich glaube, das ist sehr schwierig, sich vorzubereiten, weil es so unterschiedliche Behinderungsarten gibt. Und es muss ja auch immer passen, der Jugendliche muss Lust auf den Beruf, er muss auch in das Team reinpassen. Also insofern kann man sich das vielleicht nicht aussuchen, welche Behinderung man nimmt, wer da auf einen zukommt. Ich glaube, wichtig ist, sich vielleicht im Vorwege zu informieren, was gibt es überhaupt für Unterstützungsmöglichkeiten.
Ja.
Das ist entweder mit unserer Broschüre oder aber es gibt bei den Integrationsämtern die einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber speziell. Die sind relativ neu eingerichtet worden, deren Aufgabe es tatsächlich ist, die Arbeitgeber in dem auch Förderdschungel zu unterstützen und ihnen zu sagen, so, wer fördert hier was und was gibt es alles überhaupt. Und wenn man wirklich sich mit dem Gedanken trägt, zu sagen, ja, also zum Beispiel aus Fachkräfteperspektive, aber auch aus sozialen Gesichtspunkten, ich habe da Interesse oder Lust, mich da mal mit zu beschäftigen, dann macht es vielleicht Sinn, erstmal zu gucken, wo kann ich Hilfe bekommen, um dann mit einer gewissen Sicherheit einfach reinzugehen und zu sagen, so, das ist der junge Mensch und jetzt schauen wir mal, da könnte dies helfen, das helfe, jenes helfen und sich dann zumindest an die richtigen Stellen und nicht erstmal fragen, oh Gott, wen frage ich, sondern sage, ich gehe zur Arbeitsagentur, ich gehe zum Integrationsamt und sage, so, so ist die Situation und was könnt ihr mir jetzt alles anbieten, was können wir alles zusammen machen. Also wenn vorbereiten, würde ich eher sagen, zu schauen, wer kann mir helfen, wenn es soweit ist.
Okay. Wir haben jetzt viel über Unterstützungsmöglichkeiten für den Azubi selbst gesprochen, auch für das Unternehmen an Ausrüstung zum Beispiel. Wie sieht es denn aus mit dem Ausbildungspersonal selbst? Gibt es da Zusatzqualifikationen?
Also es gibt eigentlich nur eine, das ist die reha-pädagogische Zusatzqualifikation, nennt sie sich tatsächlich. Die muss man haben, wenn man Menschen mit Lernbehinderungen, diese Fachpraktiker ausbilden, ausbildet. Das ist die einzige letztendlich, die dann tatsächlich von den Kammern auch gewünscht wird. Ist manchmal aber auch ausreichend, wenn ein Maßnahmenbeträger, den wir fördern, da hat das Personal sie per se. Das ist unter Umständen auch ausreichend, dass der Betrieb das nicht haben muss. Das ist aber die einzige mir bekannte, tatsächlich bekannte Ausbildung dazu. Letztendlich stellen wir immer wieder fest, wenn der Arbeitgeber sich darauf eingelassen hat, dann lernt er in der Praxis.
Ja.
Ne? Denn das ist, also Reha, die berufliche Rehabilitation ist kein Feld, was sich ständig verändert. Insofern, wenn man einmal weiß, wo bekomme ich was, wer unterstützt mich mit welchen Maßnahmen, das hält für die nächsten 30 Jahre.
Was okay, Beständigkeit, ja, sehr gut.
Da ist eine Beständigkeit.
Okay, wie sieht es jetzt aber zum Beispiel den Lehrkräften in Berufsschulen aus? Sind diese Ihrer Erfahrung nach auf dieses Thema vorbereitet?
Also ich sage mal so, für die Fachpraktiker gibt es eigene Berufsschulklassen. Die Lehrkräfte dort sind eindeutig praktisch versiert, mit dieser Personengruppe umzugehen. In den normalen Berufsschulklassen, wo es nicht um Lernbehinderung geht, also da wäre höchstens eine körperliche Behinderung dann das Thema oder eine psychische Behinderung vielleicht auch. Da wüsste ich nicht, dass da so tiefgreifende Kenntnisse da sind. Da wird sicherlich auch das Thema Inklusion eine Rolle spielen. Aber ob die Lehrer dort Zusatzausbildung haben, dass sie tatsächlich wie Sonderpädagogen damit umgehen können, das ist mir nicht bekannt.
Okay. Also auch da sollte man vielleicht als Ausbilder gucken, ob man vielleicht mit der zugehörigen Berufsschule einmal eine Sprache hält, ob das eine Möglichkeit ist oder wie man da verfahren kann. Okay. Wir haben von verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten so ein bisschen aufgelistet, aber es war alles in verschiedene Punkte. Da können wir die vielleicht noch einmal so ein bisschen zusammenfügen, damit unsere Zuhörenden wissen, an wen sie sich genau wenden können?
Genau, also wir haben einmal, Maßnahmen für Jugendliche, die in der Regel über die Arbeitsagentur gefördert werden. Das kann zum Beispiel die Einstiegsqualifizierung sein. Auch das ist ja etwas, was einer Ausbildung vorgeschaltet ist, um einfach zu gucken, ne, wie funktioniert es, was für Hilfen werden unter Umständen gebraucht. Wir haben dann diese Maßnahmen, die während einer Ausbildung laufen. Das ist zum Beispiel assistierte Ausbildung, nennt sich diese Maßnahmen, die eben die ganze Ausbildung Arbeitgeber und Jugendlichen unterstützt oder die betrieblich begleitete Ausbildung. Die sind da. Wir haben finanzielle Leistungen, die die Agentur fördert. Das ist der Ausbildungszuschuss, der auch während der gesamten 3 Jahre gezahlt werden kann. Der liegt zwischen 60% und 80% des Ausbildungsgehaltes. Das Integrationsamt zum Beispiel kann Investitionskosten zur Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes gewähren. Genauso wie wir technische Arbeitshilfen gewähren können. Das kann ist angefangen nicht von der Rampe, spezielle Brillen, EDV-Programme, ne, also Toilettenumbau, all solche Dinge. Das machen sowohl das Integrationsamt als auch wir. Dann sind es bewegliche Dinge auch für den Menschen selber. Das heißt Tisch, Stuhl, PC direkt, die dann auch in seinen Besitz gehen. Dann haben wir das Thema Gebärdendolmetscher zum Beispiel, die wir fördern können, wenn es um gehörlose Menschen geht. Ne, diese Assistenzleistung, das heißt tatsächlich Assistenzmenschen, wenn jemand eben sehbehindert ist, die zum Beispiel vorlesen könnten in gewisser Weise oder Handreifung kleine machen. Dann ist auch immer ein Thema, was ich finde, was vielen Arbeitgebern nicht bewusst ist, dass es ja eine Beschäftigungspflicht gibt. Und wenn ich die nicht erfülle, muss ich Ausgleichsabgaben zahlen. Wenn ich zum Beispiel einen schwerbehinderten Menschen einstelle, dann kann ich den aber zum Beispiel bis auf 3 tatsächlich Pflichtarbeitsplätze anrechnen. Das heißt, es ist nicht nur ein schwerbehinderter Mensch und Beschäftigter bei mir für einen der Pflichtarbeitsplätze, die ich habe, sondern je nach Behinderung kann ich ihn sogar bis auf 3 Plätze anrechnen, was dann auch wieder hilft, die Quote zu erfüllen.
Spannend.
Und also insofern, das sind so die Hilfen, also sowohl finanziell als auch über Maßnahmen, tatsächlich über menschliche Hilfe, die wir anbieten können.
Okay, das ist sehr viel. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das überhaupt alles gar nicht wissen. Gerade dieses Detail, gerade eben, was Sie erzählt haben, zum Thema Anrechenbarkeit, je nachdem, wie hoch der Grad der Schwerbehinderung ist, ist etwas, was in dem Informationsdschungel sonst sehr häufig verschwindet.
Auf jeden Fall. Und was ich tatsächlich noch vergessen habe, sind, dass wir eben auch Fahrzeuge fördern. Also ich sag mal, das hat man immer mal wieder, dass es einen Menschen gibt, der halt entweder tatsächlich im Rollstuhl oder aufgrund einer anderen Gehbehinderung nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann. Dann können wir sowohl den Führerschein als auch ein behindertengerecht umgebautes Fahrzeug finanzieren, damit dieser Mensch den Arbeitsplatz erreicht.
Okay, ne? Gut. Und wenn jetzt ein Unternehmen sich dafür intensiv informieren möchte, kommt es am besten direkt auf Ihren Arbeitgeberservice zu oder direkt zu Ihnen?
Ja, also sagen wir mal, wir haben, Grundsätzlich gibt es halt in jeder Agentur, ich sitze ja hier in Kiel, aber jede Agentur vor Ort hat ein Reha-Team. Dort kann man sich informieren. Da ist auch jemand speziell, ein sogenannter Reha-Spezialist, der für Arbeitgeber auch zuständig ist, der das praktisch die Palette darlegen kann. Aber auch die einheitlichen Ansprechstellen, die findet man auch im Internet, die, wie schon sagte, also auch die Palette kennen und helfen können, wer ist jetzt hier gegebenenfalls im Einzelfall zuständig. Das sind eigentlich, glaube ich, so die beiden Hauptakteure auf diesem Feld.
Okay, wunderbar. Frau Fug, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie an weiteren Projekten oder Themen interessiert sind, gehen Sie gerne auf unsere Webseiten www.norgmetall.de oder www.agvnord.de.